Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Googles Lead Brand Marketing Evangelist Abhrajitha Jain.
Ich würde sagen, in den letzten 7-8 Jahren habe ich nie weiter als 6 Monate gedacht. Und das ist auch gut so, weil meine jetzige Rolle hätte ich nicht bekommen, wenn ich meinen 5-Jahres-Plan verfolgt hätte. Ja? Und ich liebe meine Rolle. Das heißt, je mehr Flexibilität ich mir lasse, je weniger ich vorausplane, desto besser. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich bei Google in Rente gehen werde. Aber soweit ich jeden Tag was Neues dazulerne bei Google, mir der Job Spaß macht, ich gerne mit den Leuten in meinem Team arbeite und ich adäquat bezahlt werde, sehe ich wirklich keinen Grund, irgendwo hinzugehen. Sollte sich eines von diesen Sachen irgendwann mal ändern, ja, wer weiß, wo ich dann hinkomme.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Abhrajitha ist schon seit 16 Jahren bei Google und ist dort pre-IPO angefangen. Und sie sagt selber über sich, dass sie eine Global Soul with Indian Roots and a German Upbringing sei. Und genau das trifft es besonders gut, glaube ich. In den USA ist sie bei indischen Großeltern in L.A. geboren, ist dann in Deutschland aufgewachsen und jetzt ist sie eben ja eine Google-Veteranin sozusagen und hat eine super Karriere dort schon hinter sich gebracht. Und im Podcast sprechen wir über ihren beruflichen Weg, wie auch Covid ihren Job echt total verändert hat und wie die Zukunft vielleicht aussehen wird und wie sie als braune Frau, wie sie selber sagt über sich, es auch im Valley nicht immer einfach hatte. Und ich will aber gar nicht mehr verraten. Ab geht's direkt ins Gespräch mit Abhrajitha Jain. Moin, Abhrajitha.
Hallo, guten Morgen.
Grüß dich. Ja, hier ist noch 7.05 Uhr gerade. Du bist gerade in Deutschland. Was ganz witzig ist, weil dein Lebenslauf ist so richtig irgendwie für mich Silicon Valley Feeling. So, du hast ja indische Wurzeln, bist auch in den USA geboren, bist in Deutschland aufgewachsen, aber bist schon seit über 16 Jahren im Valley. Was würdest du heute als deine Heimat bezeichnen?
Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Aber leider habe ich nie eine straightforward, direkte Antwort dazu, weil die gibt es leider nicht. Ich habe es nie machen können und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft nie richtig beantworten kann, weil mir gefällt es eigentlich, dass ich mir nicht eine Heimat aussuchen muss, sondern dass ich in einer globalen Welt wirklich ein Global Citizen bin. Ich bin praktisch die Definition davon. Und für mich gibt es irgendwie keinen Grund, sich an einen Ort festzunageln, weder physisch noch psychisch. Zum Beispiel mein Wertesystem ist teils indisch, teils deutsch. Ich lebe in Amerika, ich feiere indische Feste, ich backe deutsche Kuchen, ich wähle in den USA. Also warum sollte ich mich auf eine Heimat beschränken, wenn ich 3 haben kann?
Ja, nee, absolut. Ich meine, man hat ja immer so, also mir geht es witzigerweise eher ähnlich, obwohl ich natürlich nur 2, also für mich ist nur San Francisco und Deutschland. Aber man hat ja schon so ein Heimatgefühl irgendwie vielleicht, was ja die Amis ja gar nicht so beschreiben können. Also dieses Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und man hat irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie nach Deutschland komme, dann habe ich immer so, dann geht mir, wenn ich nach Hamburg über die Alster irgendwie fahre, dann habe ich immer so ein bisschen so, dann geht mir irgendwie das Herz auf. Und das ist so ein ganz, ganz gewisses Gefühl, was vielleicht viele Amerikaner auch dann gar nicht haben. Hast du da irgendwas, wo du sagst, so, da fühle ich mich schon am wohlsten oder das ist wirklich für dich, nee, ich bin Global Citizen, eigentlich egal, wo ich bin auf der Welt, das ist überall cool?
Also für mich ist es meistens, kommt auf die Leute drauf an, ja, mit welchen Leuten bin ich zusammen, das ist immer so das eine, was das Gefühl ausmacht und dann ist es auch sehr kontextabhängig, also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich bin jetzt seit ein paar Monaten in Deutschland, ich gehe hier oft im Hunsrück, wunderschöne Wanderregion hier in Deutschland und da gehe ich jedes Wochenende wandern und wenn ich dort auf den Wanderwegen bin, das ist wirklich so ein Gefühl, das kenne ich von meiner Kindheit, das ist das Schönste, was ich damals gemacht habe, immer mit meiner Familie und das gefällt mir richtig gut und da fühle ich mich zu Hause. Wenn ich jetzt aber in Kalifornien bin und was weiß ich, dort eine super coole intellektuelle Diskussion mit einer Freundin oder mit einem Freund habe, das ist dann wirklich etwas, was ich auch nur dort haben kann und dann fühle ich mich dort sehr wohl, aber wenn ich jetzt in Indien bin, in den Winterferien und dort mit meiner Familie ein Fest feiere, das ist ein Gefühl, das ich nur dort haben kann und das womit ich auch sehr verbunden bin. Und von daher fühle ich mich dann dort sehr zu Hause. Also für mich ist das immer sehr fluide. Das ist nicht ein Land und ein Zuhause, sondern es sind wirklich 3 Orte, wo ich mich daheim fühle. Und das kann sein, dass ein 4. Ort mal dazukommt, kann aber auch sein, dass ich mich dort nicht wohlfühle. Ich weiß es nicht.
Ja, sehr schön. Also ich finde es einfach cool, dass man dann so diese Verbindung zu so vielen verschiedenen Orten hat auf der Welt. Sag mal, wie kam das dazu, dass du in den USA geboren bist?
Ja, gute Frage. Also das ist bisschen kulturell. Ich bin, meine Eltern sind aus Indien, die sind in den 1970ern nach Deutschland gezogen, nachdem sie geheiratet hatten. Aber in Indien ist es Tradition, zumindest in der nördlichen Region von Indien, dass man das erste Kind bei der Mutter oder bei den Eltern der Mutter hat. Das heißt, meine mütterliche Großeltern, die haben damals in Los Angeles gewohnt und da ist meine Mutter für meine Geburt halt zu ihren Eltern gezogen für ein paar Monate. Ich wurde dort geboren und dann ist sie nach 3 Monaten, als ich alt genug war, in einem Flieger zu sitzen, wieder nach Hause, nach Deutschland gekommen.
Okay, das ist dann praktisch richtig so eine, ich meine, man kennt das ja häufig, dass es andersrum ist, ne? Dass dann die Großeltern zu einem kommen. Aber das ist natürlich super praktisch, dass du damit ja dann direkt eine Citizenship bekommen hast.
Ja, das war natürlich so nicht geplant. Das ist nur meine Großeltern, die haben damals, mein Großvater war auch Edelsteinhändler wie meine Eltern und er war damals in Los Angeles gewesen und deswegen war meine Mutter halt dort gewesen.
Okay. Und dann, wo bist du dann in Deutschland aufgewachsen?
In Idar-Oberstein, falls das ein Begriff ist, das ist die, ja. Ich sage immer, die Edelsteinmetropole Deutschlands im Hunsrück in Rheinland-Pfalz.
Okay, da gibt es tatsächlich Edelsteinabbau, das waren wir gar nicht bewusst.
Ja, oder ist einfach wir haben Handel? Hier Minen und Bergwerke, da kann man auch besichtigen gehen und die werden dort auch abgebaut.
Ach was, interessant, weil man hört ja immer, Deutschland hat keine Rohstoffe, das war mir gar nicht bewusst, dass es sowas da zu finden gibt. Sag mal, und dann hast du erst im Saarland studiert, weil wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke und dann später sprechen wir gleich nochmal drüber mit Berkeley und Wharton und so, das ist ja irgendwie so Elite-Universität sozusagen USA und ich will jetzt nichts gegen Saarland sagen, aber das würde von außen betrachtet erstmal nicht so ganz zusammenpassen. War das schon für dich so ein klarer Weg, ich gehe ins Saarland und dann gehe ich in die USA oder hat sich das dann erst während des Bachelors oder während des ersten Studiums entwickelt, der Gedanke in die USA zu gehen?
Ja, also ich denke dann immer, wenn ich mir das anschaue, da kommt gar keine Frage auf, dass die nicht zusammenpassen, weil für mich finde ich, dass eine Top-Ausbildung mehr damit zu tun hat, wie man sich selber in das Zeugs reinschmeißt. Also für mich war die Uni Saarland genauso gut Top-Ausbildung wie auch sonst wo. Ich weiß nicht, wie man das außerseits jetzt betrachtet, aber meines Erachtens ist die Qualität der Bildung sowieso eine Sache, die von einem selber abhängt. Ja, im Englischen gibt es da so einen Spruch, der heißt, it's up to you if you want to become a big fish in a small pond or a small fish in a big pond. Und ich finde, egal wo ich hingehe, wenn ich mich reinlege in die Materie, dann kriege ich auch umso viel davon raus. Ich kenne genug Leute, die an Elite-Universitäten in den USA studiert haben, hat aber leider nicht viel gebracht. Ich habe einen Kollegen, der hat 2-mal bei Stanford Masters gemacht, er hat bei Wharton jetzt noch einen Aufbau-Masters gemacht und der ist immer noch ein bisschen unentschlossen im Leben. Also es gibt wirklich alles und ich kenne genug Kollegen, die haben noch nicht mal einen Uni-Abschluss und die sind sehr, sehr erfolgreich im Leben. Also wo ich jetzt meinen Abschluss mache, war mir nicht so wichtig. Mhm. Was ich dort lerne, war mir wichtiger und dann mit Berkeley und Wharton, das hat sich erstens mal gut ergeben, weil Berkeley war im Silicon Valley, war ganz in der Nähe. Und Wharton, das kam dann viel später, das kam erst 2014 bei mir. Ich finde, Elite-Universitäten in den USA erfüllen wirklich nur 2 Sachen. Es geht nicht um die Bildung. Ganz ehrlich, es geht für mich ums Resume. Was habe ich auf dem Resume stehen? Weil das ist in den USA den Arbeitgebern sehr, sehr wichtig. Und zweitens fürs Network. Ich habe so tolle Leute dort kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und das macht dann ja im weiteren Leben dann auch noch was aus.
Ja, ich meine, ich wollte nur so ein bisschen provokant fragen, weil ich einfach das mal verstehen wollte, weil ich das, was ich so schön finde an Deutschland, ist, dass es da ja wirklich auch egal ist, an welcher Uni ich studiere, weil es eben gar nicht diesen Elite-Charakter so gibt. Ne? Also ich finde das eigentlich sehr sympathisch und irgendwie, dass es wirklich darauf ankommt, wie du dich reinhängst und dass danach nicht gesagt wird, in Deutschland, irgendwie, du hast da oder da studiert, im Gegensatz halt zu hier, ne? Dass halt die Universitäten ja regelrecht so eine Vorauswahl machen in gewisser Weise und ich immer das Gefühl habe, alle um mich herum haben halt entweder in Stanford oder in Berkeley oder in sonst wo einen Abschluss gemacht. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen und ich habe ja auch nicht an so einer Uni studiert und bin irgendwie ja dann doch hier gelandet, aber die meisten Leute habe ich immer das Gefühl, das ist für im Vorstellungsgespräch immer direkt so eine Checkbox, so wenn die irgendwo da studiert haben, dann kommt man schon mal ein bisschen einfacher rein vielleicht, ne? Also vielleicht ändert sich es auch in Zukunft, aber das war so gerade in den letzten Jahren so für mich immer so ein bisschen so ein Gefühl.
Das ist wie vieles andere im Leben, denke ich. Wenn man Kategorien im Kopf hat und man schon was mit denen assoziiert, dann ist es einfach leichter. Ja? Dann macht man sich nicht die Mühe, jetzt drumherum zu schauen und gucken, vielleicht hat er keinen guten Hochschulabschluss oder er kommt von einer Hochschule, die vielleicht nicht so angesehen ist. Warum sollte ich mich mit so einer Person abgeben, wenn ich doch 20.000 Resumes kriege, wo Stanford draufsteht? Ja, dann hole ich mir einfach einen von Stanford. Also es geht auch einfach darum, wie mache ich das Leben dem anderen einfacher? Ich hätte mit meiner Uni Saarland-Ausbildung genauso viel anfangen können wie mit meinem Berkeley und Wharton-Abschluss. Aber für den Arbeitgeber ist es natürlich einfacher, wenn die sehen, dass ich dort studiert habe und dass ich ein Network habe, dass ich mich mit anderen Leuten dort verknüpfe, dass ich die Professoren dort kenne. Es macht die Auswahl einfach einfacher. Ob ich damit jetzt schlauer werde oder nicht, ist eine ganz andere Sache.
Ja, absolut. Aber ich muss sagen, man hat eigentlich sogar einen Vorteil, wenn man im Ausland studiert, also von den USA im Ausland. Also wenn ich jetzt irgendwo in Europa studiere, habe ich das Gefühl, dass die Amis nur denken, ah, der hat im Ausland studiert, das muss gut sein, oder er hat in Deutschland studiert, da ist wirklich dann die Uni völlig egal. Hauptsache, man hat einfach nicht in den USA studiert. Also eigentlich ist das fast ein Vorteil, wo ich immer denke, die Leute, die halt hier Hunderttausende für ein Studium ausgeben häufig, wenn sie das einfach, keine Ahnung, wenn sie nach Amsterdam gegangen wären oder nach Paris oder irgendwo in Deutschland oder in Saarland, dann hätte das wahrscheinlich für deren beruflichen Weg erstmal, ohne jetzt das Netzwerk und natürlich, was man sonst da dann so mitbekommt, einen ähnlichen Effekt, jedenfalls für den Berufseinstieg vielleicht, ne?
Ja, und dann. Ja, gut, das ist auch ein bisschen vorauszuschauen, ja. Ich könnte jetzt sagen, was hätte ich jetzt nach meinem Abitur gemacht? Wäre ich jetzt direkt ins Ausland gegangen, weil ich weiß, dass die Firmen, bei denen ich mich bewerben will, das schätzen werden? Oder bleibe ich lieber zuerst in Deutschland und gehe dann ins Ausland? Das ist immer sehr schwer zu beurteilen, weil das ändert sich dann ja auch im Laufe der Zeit. Sagen wir mal, ich hätte mich jetzt entschieden, direkt nach dem Abitur ins Ausland zu gehen. Aber vielleicht wäre das ja gar nicht so wichtig gewesen bei den Firmen, bei denen ich mich beworben hätte. Also das ist immer so ein bisschen so ein Catch-22.
Naja, klar. Und sag mal, dann kam der Wunsch, ins Valley zu gehen, speziell? Oder hast du nur gesagt, ich will ins Ausland? Weil du bist ja dann pre-IPO zu Google gekommen, was ja schon irgendwie, damals war es ja eine kleine Firma, würde ich mal, also kleiner, musst du gleich mal erzählen, wie so die Atmosphäre. Aber wie kam dieser Gedanke, okay, ich will jetzt ins Valley? War das schon so sehr intrinsisch oder hast du nur gesagt, ich will in die USA und du hattest ja den LA-Bezug zu deinen Großeltern? Wie kam das?
Das war jetzt gar nicht so strategisch geplant. Ich hatte damals meinen Lebenslauf auf monster.com getan. Das war ja damals noch eine größere Sache, benutzt heute vielleicht keiner mehr. Aber ich war eigentlich sehr offen. Ich hätte auch in Deutschland angefangen zu arbeiten oder in Amerika. Das arbeitstechnisch, also vom Visum her, war das ja für mich kein Problem, entweder oder. Ich wollte auf jeden Fall entweder in Deutschland oder in die USA. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in Asien anfangen. Und mein Resume war halt auf Monster. Da gab es eine Firma, die hieß Firehouse Red. Das war so eine Recruiting-Firma, die mit größeren Silicon Valley-Firmen zusammengearbeitet hat. Und die haben Resumes von Monster sich ausgesucht und haben gesagt, okay, das sieht gut aus, könnte ein gutes Fit sein. Haben das der Firma vorgestellt, haben mich dann auch angerufen und haben gesagt, ja, wir haben uns mit Google unterhalten, dein Resume scheint ein gutes Fit für Google zu sein, willst du mal ein Phone-Interview mit denen machen? Und das war auch so lustig, das war Anfang 2004. Also ich wusste natürlich, was Google ist, hat es auch schon ein bisschen benutzt zu der Zeit, aber ich hatte keine Ahnung, warum die mich unbedingt wollen, weil ich hatte ja keinen Engineer-Background. Ich habe BWL studiert in Deutschland und halt alles Business, Marketing, International Management, Retail Operations. Und da habe ich gefragt, ja, gerne, ich würde, kein Problem, ich mache ein Phone-Interview, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich denen helfen kann. Dann haben sie gesagt, ja, telefoniert doch mal und dann gucken wir mal. Ja, dann hatte ich zwei Phone-Interviews und ich weiß noch ganz genau, ich habe denen mehr Fragen gestellt, als die mir Fragen gestellt haben, was im Interview normalerweise eher andersrum sein sollte. Aber es hat gut geklappt und dann gab es noch sieben On-Site-Interviews und das war's dann.
Okay. Und führ uns mal so ein bisschen da rein, oder mich jetzt erstmal hier, wie das war. Weil, also war das, wie groß war Google zu dem Zeitpunkt? Weil ich erinnere auch 2004, also das war meine Abi-Phase gerade. Da habe ich auf jeden Fall schon Google benutzt, aber das war nicht lange vorher, wo ich noch auf irgendwelchen anderen Suchmaschinen unterwegs war. Und erinnere ich mich noch, dass einer meiner Lehrer gesagt hat, hier, benutzt mal Google, das funktioniert deutlich besser. Also wie groß war die Firma da? Kannst du so ein bisschen erzählen?
Also ich würde sagen, global so um die 5.000 Leute.
Ah, doch, schon so groß.
So 4.000 bis 5.000 würde ich sagen zu der Zeit. Das Sales-Team, die Business Organization war natürlich viel kleiner, das Engineering-Team war damals größer. Heutzutage ist es ja eher 50-50. Unser globales Sales-Team hat damals in einen Raum mit 200 Leuten gepasst. Also recht klein.
Okay. Und also ich meine, was, also ich bin ja seit jetzt knapp 5 Jahren bei LinkedIn und selbst in der Phase hat man so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, am Anfang, da ist man noch ständig im CEO über den Weg gelaufen, weil wir halt alle noch in einem Gebäude waren, so ungefähr. Also jedenfalls in Mountain View am Campus. War das auch so ein, ich sag mal, also hatte man da auch noch eine andere Nähe, weil jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Mitarbeiter Google wahrscheinlich hat, aber das ist ja schon, wenn man da über den Campus fährt, das ist ja wie eine ganze Stadt. Ne? Das war ja damals wahrscheinlich noch nicht der Fall, sondern man hatte, also wart ihr da noch irgendwie in einem Gebäude? So, was hat sich für dich am meisten geändert, ist so ein bisschen meine Frage.
Ja, also wir waren damals in 4 kleineren Gebäuden. Das ist jetzt auch das alte Google West Campus, nennen wir das. Und ja, du hast schon recht. Also wenn man da über den Campus gelaufen ist oder mal in einen Café geht oder sonst irgendwie, was weiß ich, ein Workout-Class macht, dann hat man die Leute gekannt. Zumindest vom Sehen, wenn nicht vom Namen. Und es war einfach ein gemütliches Gefühl. Ja, man läuft über den Campus, man kennt die Leute, man nickt, man sagt Hallo. Und ich erkenne immer noch Leute jetzt, wo ich lang genug dabei bin, aber es sind einfach viel zu viele jetzt und da kennt man einfach nicht mehr jeden wie damals.
Und was hast du dann am Anfang bei Google gemacht?
Ja, meine erste Rolle bei Google war eine Rolle, die es, surprise, surprise, nicht mehr gibt, weil das war eine Ad Policy Review Rolle. Das heißt, die Werbungen, die bei Google reingeschickt wurden von unserem Kunden, die mussten nachgeprüft werden, ob die mit unserer Ads Policy übereinstimmen. Wenn irgendwas nicht in Ordnung war, mussten wir zurückschreiben, es korrigieren lassen. Und wir mussten natürlich auch mit unserem Legal- und Policy-Team zusammenarbeiten, um zu gucken, dass wir jetzt keine falschen Werbungen oder falsche Preise oder jetzt irgendwas Illegales in die Werbungen reinstellen. Und das wurde über die letzten, ich würde sagen, 10, 15, 12 Jahre jetzt auch schon alles automatisiert. Das heißt, wir haben keine Personen mehr, die sich jede Werbung noch anschauen müssen. Und das Lustige bei der Sache ist ja, ich werde oft gefragt, ja, im Silicon Valley so viel mit Automation und was ist, wenn jetzt Machine Learning die ganzen Jobs ersetzt? Ich finde das eigentlich recht interessant. Also wenn ich jetzt mit dem gleichen Mindset an die Sache rangegangen wäre, mit meinem ersten Job und gesagt hätte, ja, ich mache nur das und nichts anderes und entwickle mich auch nicht weiter, dann hätte ich halt heute keinen Job mehr. Aber ich finde, mit Automatisierung hat man ja immer mehr Möglichkeiten. Ja, ich kann jetzt andere Jobs machen, die einfach interessanter sind, strategischer sind, die, wo ich mehr denken kann. Und wenn ich mich nicht weiterentwickle, dann habe ich wahrscheinlich auch meinen jetzigen Job in 5 Jahren nicht mehr.
Was ein guter Segue ist, was machst du heute bei Google?
Ja, heute ist meine Rolle als Lead Brand Marketing Evangelist. Mich gibt's einmal global und dann habe ich 4 Kollegen. Also ich bin zuständig für alles, was Branding angeht. Dann gibt es einen Kollegen, der ist für Performance Marketing zuständig und einer für Customer Experience und so weiter. Und meine Rolle ist praktisch, in Mountain View haben wir ein Executive Briefing Center. Dort kommen mehrmals im Jahr die größten Firmen, die mit Google ihr Advertising aufgeben, also die Coca-Colas, BMWs und was weiß ich, Porsches und Procter & Gamble der Welt, die kommen mit ihren C-Suites dahin, also CEO, CMO meistens und dann noch die Leadership-Teams. Und ja, wir diskutieren dort deren Business-Strategy für die nächsten 6 bis 12 Monate. Und dann aus den Plänen, die sich dann in diesen Meetings ergeben, fängt dann unser Sales-Team an, mit den Marketing-Directors in den Firmen an, praktisch die nächsten 6 Monate aufzustellen im Sinne von Online-Advertising, Search Advertising, Display, Video Advertising, alles Mögliche.
Okay. Und ist das dann so, dass du praktisch schon, also du bist denn diejenige, die dir dann einfach erzählt, was können die ganzen Produkte und du hast einfach diesen ganzen Background, da du ja auch schon so lange da arbeitest, dass du denen so einen Überblick gibst? Also bist du sozusagen so deren Keynote, der Google Keynote Speaker oder die Google Keynote Speakerin oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich, also es sind unterschiedlich große Events. Oft sind das One-on-One-Meetings, dann ist das nicht mehr wie ein Keynote, sondern eher wirklich eine Diskussion. Es geht um Thought Leadership, also es geht wirklich jetzt darum, was sind die Vor- und Nachteile von Online-Advertising versus Offline-Advertising? Wie entwickelt sich das Consumer Behavior? Wie würde ich jetzt an Profitability denken, anstatt einfach immer nur an Efficiency? Also es geht wirklich um große Themen. Und dann als Resultat, wenn der CMO oder die CMO sagt, ja, okay, ich denke, wir müssen jetzt weg von Efficiency und mehr zu Profitability, dann diskutieren wir die nächsten 6 Monate, wie legen wir das aus, welche Digital Channels können dabei helfen und dann kommen die Sales Teams rein und fangen dann mit den Produkten an.
Okay. Du, das heißt, du hast da wirklich mit den Top-Leuten von den größten Firmen der Welt zu tun. Gibt es da irgendwie so irgendwelche zwei, drei spannende Anekdoten, die du erzählen kannst, was so für lustige Sachen passiert sind vielleicht auch?
Ja, da passieren sehr oft sehr viele lustige Sachen. Also das Tolle an dem Job finde ich ja, dass ich sehr, sehr viel Auswahl an Industrien immer habe. Also ich muss mich jetzt nicht nur mit Retailers oder nur mit Autoherstellern unterhalten, sondern es ist wirklich die sehr, sehr breite Auswahl von, vielleicht rede ich heute mit einer Tech-Firma und dann ist morgen ein Retailer da und dann übermorgen eine Travel-Firma. Also das finde ich schon mal sehr interessant. Und ja, je nach Industrie und auch je nach Land, weil es ist ja eine globale Rolle, das heißt, ich treffe mich manchmal mit US-Kunden und dann kommt vielleicht jemand aus Deutschland oder jemand aus Asien. Da lernt man auch so viel über die Psyche von Leuten kennen und wie werden Unternehmen in verschiedenen Regionen und Ländern geleitet. Das ist wahnsinnig interessant. Also jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel hier. Wenn mit asiatischen Firmen, das ist natürlich immer ein bisschen formeller und dort gibt es dann auch so eine Sitzordnung. Und wenn man da jetzt einen Vorschlag macht, darf man nicht zu direkt sein. Und da kommt nie direkt ein Ja oder ein Nein, sondern ja, ein Vielleicht, wir gucken mal. Und wenn ich das jetzt mit Firmen in Deutschland oder in Amerika vergleiche, das ist viel, viel direkter. Ja, dann kann ich sagen, ja, ihr habt die letzten 6 Monate, sind wir so vorgegangen, das hat nicht geklappt, das machen wir, das sollten wir jetzt nicht mehr machen. Und hier sind die Vorschläge für die 6 Monate. Punkt 1, 2, 3. Und dann wird gesagt, ja, nein, ja, das machen wir jetzt so. Das ist einfach anders, ja, und diese psychologische Sache, die damit verbunden ist mit dieser Arbeitsweise, das interessiert mich auch immer sehr und macht total viel Spaß.
Gibt es denn da so Spezialisten pro Land dann, die da auch mit reinkommen, die dann gesagt, okay, das sind jetzt die Chinesen, die kommen, dann müssen wir so und so reagieren oder das sind die Japaner und das sind jetzt die Koreaner und dann kommt der Deutsche und da ist dann so, ja, hier könntest du halt sagen, was du willst, das ist so.
Also wir haben ja, das sind erstmal, das sind die größten Kunden von Google. Also ich würde sagen, so die Top 1000. Das heißt, ja, die haben alle ein permanentes Relationship-Team bei Google. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Monat ein Meeting mit, was weiß ich, Porsche Deutschland habe, dann werde ich mich die nächsten paar, 2, 3 Wochen mehrmals mit dem Porsche Deutschland Google Team treffen. Das sind bestimmt 10 Leute in dem Team. Ja. Und ja, ich unterhalte mich dann oft mit denen, was haben die Kunden gemacht? Wie ticken die? Was sind ihre Ziele für die nächsten 12, 18, 24 Monate? Das heißt, ich lege mich dann wirklich in die Materie rein, komme dann wie so ein bisschen wie so ein SWAT-Team rein für diese eine Diskussion oder manchmal auch 2, 3 Diskussionen. Aber ich werde auch sehr gecoacht von dem Relationship-Team, weil die kennen die Kunden am besten und die können mir dann auch am besten erzählen, wie man da am besten mit denen umgeht.
Klar. Wir haben ja bei Microsoft und auch bei LinkedIn ja auch diese Centers, wo halt dann solche Execs halt hinkommen. Deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wie das so ein bisschen aussieht. Was hat sich da durch Covid für dich verändert? Also klar machst du das ist alles gerade ja auch von zu Hause oder bist ja sogar in Deutschland. Glaubst du aber, dass die Leute schon wieder zurück auf den Campus kommen in Zukunft? Oder glaubst du, dass solche Meetings in Zukunft immer digital stattfinden?
Ja, das ist eine Frage, die stellen wir uns im Moment auch. Also im April letzten Jahres, wo das alles ja angefangen hat in den USA, hatten wir so ein bisschen Angst. Ja, was passiert jetzt? Vor allem mit unserem Team, weil unser Team ist ja, wir sind 5 Leute und wir sind wirklich die ganze Zeit in dem Executive Briefing Center und wir betreuen dort Kunden jeden Tag. Und wenn die Kunden jetzt nicht kommen, wie machen wir das? Aber innerhalb von, ich würde sagen, 2, 3 Wochen sind wir sofort auf Digital umgeswitcht und das ging super gut. Wir machen jetzt alle unsere Summits, die wir im Executive Briefing Center gemacht hätten, durch Google Meets. Klappt fast genauso gut, würde ich sagen. Und ich sage fast, weil der Ort, an dem diese Meetings stattgefunden haben, der ist einfach so gut gestaltet. Das kann man einfach nicht online replizieren. Aber vom Inhalt her ist das gar kein Problem. Ich habe noch genauso viele, sogar vielleicht noch mehr Summits, als ich früher hatte, weil jetzt müssen die Kunden nicht mehr reisen. Die brauchen keinen Tag zum Silicon Valley zu fliegen und wieder zurückzufliegen. Jeder CEO und CMO kann sich mal eine Stunde rausholen, anstatt jetzt 2 Tage rauszuholen, um ins Silicon Valley zu fliegen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zukunft, auch nach Covid, dass wir dann vielleicht so ein 50-50 haben, wer ins Silicon Valley kommen will und sich das wirklich persönlich alles so ein bisschen auch anschauen will, weil man bekommt ja auch durch die Environment viel mit, kann das gerne machen. Und wer nicht, für die können wir dann Digital Summits anbieten.
Ja, weil wir haben gestern zum Beispiel haben wir so ein Clubhouse gemacht mit ein paar meiner ehemaligen Speaker, vom Podcast und haben auch über so den Wandel im Silicon Valley gesprochen. Und da ging es halt auch viel darum, so wie wird das in Zukunft aussehen, wie werden Events in Zukunft sein. Und im Prinzip ist es ja auch wie so eine kleine Mini-Konferenz oder Mini-Event, die du dann da jeden Tag immer abhältst, wo eben Leute zusammenkommen und sich informieren. Und da waren halt teilweise die Meinungen schon so, dass man gesagt hat, das wird es nie wieder so geben. Und das Silicon Valley als solches wird es auch in Zukunft gar nicht, also diese Atmosphäre, die es halt auf dem Campus gab, ne, also weshalb ja so viele Menschen auch immer hergekommen sind, um sich das anzugucken, das wird es so nicht wieder geben. Das heißt, wird es sich überhaupt noch lohnen, für irgendjemand hierher zu kommen? Deswegen finde ich auch deine Rolle da besonders interessant, weil du ja gerade davon auch lebst oder der Job davon gerade auch so viel lebt, dass die Leute halt das so aufsaugen wollen. Ne? Also wie viel, du bist ja genauso wie ich, du bist ja so ein bisschen die deutsche Botschafter von Google teilweise auch, wo dann viele deutsche Gruppen auch zusätzlich nochmal so hinkommen. Das habe ich ja bei LinkedIn auch lange gemacht. Da frage ich mich dann immer, wie wird das halt in Zukunft sein? Was wird man denen denn erzählen oder zeigen? Weil wenn da niemand mehr am Campus ist und die Leute alle nur noch von zu Hause arbeiten, dann gibt's einfach nicht mehr so viel vom Flair halt rüberzubringen vielleicht. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es auch unsere Restaurants noch geben wird in Zukunft.
Ja, also das, wie gesagt, das ist im Moment alles so ein bisschen zugespitzt und da gibt's diese Black-and-White-Szenarien, entweder alles oder nichts. Ich weiß nicht genau, wie es fürs ganze Silicon Valley aussehen wird, aber für Google weiß ich, dass unser Leadership-Team sich entschieden hat, dass es bei uns nie permanentes Work from Home geben wird, oder im Moment zumindest sieht es so aus, sondern wir fangen im Herbst oder wann immer es auch wieder losgeht mit dieser 3-2-Workweek an. Das heißt, 3 Tage in der Woche wird vom Office gearbeitet und 2 Tage dann von zu Hause oder Coffeeshop oder wo immer man auch arbeiten will. Es ist natürlich nicht ideal für Leute, die jetzt gedacht haben, okay, ich will komplett aus dem Silicon Valley rausziehen, weil es sonst wo billiger ist oder schöner ist oder sonst was. Das geht natürlich nicht bei einer 3-2-Workweek, aber man hat wenigstens mehr Flexibilität, falls man das möchte. Man muss aber nicht, man kann auch natürlich alle 5 Tage dann im Office arbeiten. Also das ist der momentane Stand. Kann natürlich sein, dass es in 6 Monaten ganz anders aussieht.
Ja, verstehe ich gut. Sag mal, und das ist ja wieder so ein bisschen wie bei mir bei Microsoft, wenn ich mit vielen Leuten da arbeite, die sind schon seit 15, 20, teilweise 25 Jahren bei der gleichen Firma und du bist ja auch schon eben sehr, sehr lange bei Google. Glaubst du, dass das ein Unternehmen ist, wo du wirklich bis zur Rente bist? Weil auch gestern wieder im Clubhouse haben wir über dieses Company-Hopping gesprochen, ne? Dass ja viele so ein bisschen dieses, ich nenne das immer Silicon Valley Leverage Game gespielt haben, dass sie alle paar Jahre ihren Job gewechselt haben, damit haben sie ihr Gehalt irgendwie angehoben und ihre Stocks haben sie wieder refreshed. Und bei den großen Tech-Firmen, also eben Google, Microsoft, vielleicht auch sogar Facebook, bleiben die Leute halt deutlich länger. Also siehst du dich da bis zur Rente oder bist du auch da immer ganz offen und sagst, wer weiß, wenn was um die Ecke kommt, vielleicht dann auch da?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war mal so nach dem Studium, ich war so ein Mensch, der alles geplant hat. Ja, ich wusste schon, was ich in den nächsten 10 Jahren machen will oder 15 oder sogar 40 Jahre später. Ja, so soll mein Leben aussehen. Ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Strategie. Erstens klappt es oft nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Zukunft in 15 Jahren aussehen wird. Und zweitens, wenn ich das mache, schließe ich auch oft Türen, die ich sonst betreten würde, ja, weil ich keinen festen Plan habe. Also ich finde, ich lasse oft Opportunities auf dem Tisch liegen, weil ich schon weiß, was ich in den nächsten 3 Tagen oder 3 Jahren machen will. Und deswegen, in den letzten 7, 8 Jahren habe ich nie weiter als 6 Monate gedacht. Und das ist auch gut so, weil meine jetzige Rolle hätte ich nicht bekommen, wenn ich meinen 5-Jahres-Plan verfolgt hätte. Ja? Und ich liebe meine Rolle. Das heißt, je mehr Flexibilität ich mir lasse, je weniger ich vorausplane, desto besser. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich bei Google in Rente gehen werde. Aber soweit ich jeden Tag was Neues dazulerne bei Google, mir der Job Spaß macht, ich gerne mit den Leuten in meinem Team arbeite und ich adäquat bezahlt werde, sehe ich wirklich keinen Grund, irgendwo hinzugehen. Sollte sich eines von diesen Sachen irgendwann mal ändern, ja, wer weiß, wo ich dann hinkomme.
Ja, finde ich eine super Einstellung. Ich sehe das auch genauso. Also ich meine, man fragen ja immer die Leute so, wo siehst du dich in der Zukunft? Und ich finde das eigentlich eine total blöde Frage, diese 5-Jahres-Frage, weil es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Ne? Also deswegen finde ich das einen sehr, sehr schönen Ansatz. Du hast mir im Vorgespräch so diesen Satz gesagt, so als braune Frau unter weißen Männern. Und ich, also als blonder Typ, so ist das halt, habe ich immer so ein bisschen, weil ich weiß immer nicht, was ist der politisch korrekte Begriff, über das zu sprechen. Deswegen bitte korrigier mich, wenn ich das irgendwie falsch ausdrücke. Aber du hast mir schon gesagt, dass das für dich kein kein einfacher Karriereweg war. Ne? Also wenn man sonst in Silicon Valley so guckt, also ich fühle mich oft so ein bisschen als Minderheit fast in meinen Teams, weil ich halt eben, weil ich ja natürlich als Produktmanager halt viel mit meinen Engineering-Teams zusammenarbeite und da ist halt der Großteil halt indischer, chinesischer Herkunft und das ist aber ja wahrscheinlich in deiner Rolle ein bisschen anders. Erzähl mal so ein bisschen, was da so für dich so die Key-Momente waren und was da so die Probleme sind.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil eigentlich denkst du ja Silicon Valley, Tech und in den Tech-Abteilungen von jeder Firma, auch bei Google, wie du gesagt hast, gibt es sehr, sehr viele Asiaten, Chinesen, Japaner, Inder, Vietnamesen und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Europäer, aber es ist viel ausgeglichener als in den Business Organizations, auch bei Google. Ich bin eine der wenigen braunen Frauen im Global Business Team, also zumindest jetzt in den USA. Natürlich in Asien haben wir natürlich ein ganzes Team und so, aber das ist sehr selten, vor allem in meiner Rolle. Ich habe ja erzählt, ich habe 5 Leute im Team, also ich und noch 4 andere. Und wenn du dir jetzt so ein Venn-Diagramm machst und der eine Kreis ist Mann, der andere Kreis ist weiß und der dritte Kreis ist über 50 Jahre alt, dann haben alle 4 Kollegen von mir mindestens 2 dieser Kreise belegt und ich bin natürlich in keinem drin. Ja. Das heißt, überhaupt in diese Kultur reinzukommen, sich mit so großen Kunden unterhalten zu dürfen und die Kredibilität aufzubilden, dass ich dazu geeignet bin, dass ich mit solchen Leuten reden kann und darf und soll, das hat für mich, war das ein bisschen schwieriger, hat wahrscheinlich auch ein paar Jahre länger gedauert als für manche andere. Und außerdem ist das so eine Sache, wie wir eben diskutiert hatten früher, ja, dass es geht darum, wie sehen Leute dich und nicht unbedingt, wie bist du, weil in der Welt hat jeder Mensch so sein eigenes Weltbild, ja, dann, da gibt es einen älteren weißen Mann, wenn man den sieht, dann denkt man sich was, dann gibt es eine junge braune Frau, man sieht die und dann denkt man sich was und das ist für jeden so, ja, junger schwarzer Mann, älterer Asiate, das sind alles so Kategorien, die hat man sich so eingeschachtelt. Wenn ich diese Person sehe, dann ist die wahrscheinlich dazu geeignet. Das ist nun mal leider so. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Aber das Problem ist, ich bin nie komplett braun gewesen. Ich bin nie komplett weiß-europäisch gewesen oder weiß-amerikanisch gewesen. Ich bin praktisch das Bilderbuch Third Culture Kid. Das heißt, wenn jemand mich sieht, dann denkt er, ja, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich diese Person kategorisieren und wieso beschaffe ich mich überhaupt damit? Wieso mache ich mir Gedanken darüber? Ich gehe lieber mit jemandem, den ich sowieso schon kenne, wie ich den einordnen soll. Ob die Kategorisation stimmt oder nicht, ist natürlich auch wieder in Frage zu stellen. Aber kognitiv ist das für Menschen einfacher, wenn ich jemanden in eine Schublade stecken kann. Und das war bei mir nie der Fall, weil man weiß nicht, in welche Schublade mich stecken soll.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass wir schon im Valley da voraus sind? Also wenn ich bei uns in die Teams gucke, habe ich halt häufig eine sehr ausgeglichene Quote und es wird ja auch sehr viel kommuniziert darüber und generell, ich meine, jetzt in Deutschland hat man jetzt diese Riesendiskussion um Frauenquoten in den DAX-Konzernen und so, wo man immer so denkt, ja, warum nicht, ne? Also ich meine, das ist so, ich habe immer dieses Beispiel im Kopf, was bei Black Lives Matters kam, dass Leute halt gesagt haben, ja, wir sind jetzt halt, wir müssen jetzt übersteuern, um praktisch eine Gleichheit herzubekommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass im Silicon Valley in den letzten Jahren vor allem vielleicht schon ein bisschen übersteuert wurde, aber dass halt das total wichtig ist, dass man halt auf diese Ausgeglichenheit kommt. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen, wenn du jetzt heute nochmal anfangen würdest in der gleichen Organisation, glaubst du, du hättest die gleichen Herausforderungen oder würdest du schon sagen, dass es da immer noch extrem viel zu tun gibt?
Also es ist schon besser geworden, würde ich sagen, im Vergleich zu vielleicht vor 15 Jahren oder 17 Jahren, als ich angefangen habe. Aber ich finde, es liegt immer noch an, auch ein bisschen, wie man das nennt. Ja, Frauenquote allein heißt ja schon, das ist etwas Quantitatives. Ich muss jetzt 2 Leute im Vorstand, muss eine Frau sein, damit das im DAX aufgenommen werden kann, das Unternehmen. Ja, oder es ist immer so eine Quote, es ist eine Anzahl, aber was eigentlich sich ändern muss, ist ja die Mentalität dahinter. Es geht nicht, wie viele Frauen ich da habe, sondern es geht darum, dass ich als Mann verstehe, dass eine Frau genauso gut für diesen Job geeignet ist als ein Mann. Es geht also um die Ability mehr als die Quantity of people in that job. Und ich finde, da hapert es immer noch ein bisschen. Ich höre das auch oft im Silicon Valley, jetzt wenn ich Kollegen jetzt mal plaudern höre und vielleicht uns auch nur Männer sind, ja, ja, vielleicht wurde ja eingestellt, weil wir eine Frauenquote hatten. Und wie gesagt, wenn man sowas hört, dann denkt man sich, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja? Nur weil eine Quote da ist, heißt das nicht, ich muss die jetzt mit Frauen füllen, sondern ich werde, wenn ich persönlich Interviews mache, ich achte darauf, dass die Person wirklich für die Rolle geeignet ist und nicht, sie ist eine Frau, vielleicht sollte ich ihr ein paar Brownie-Punkte dafür geben. Ja? Und solange die Mentalität sich dahinter nicht ändert, wird sich auch für die Frauen und auch für die Männer als Resultat davon nichts ändern.
Ja, aber hast du das, also für mich persönlich ist es halt wirklich genau wie du beschreibst, ne? Für mich ist es völlig egal, schwarz, weiß, braun, gelb, also oder welches Geschlecht und diese ganzen Geschichten sind für mich völlig irrelevant im Vorstellungsprozess. Und ich habe das Gefühl, dass um mich herum jedenfalls, und vielleicht ist es eine Blase natürlich auch, das halt schon so voll angekommen ist. Also mit jedem, den ich bei uns bei der Arbeit spreche, ist völlig so, ja, natürlich ist es völlig egal, ne? Und aber wenn ich halt in andere Märkte gucke, also gerade in Deutschland, wo man jetzt halt diese Riesendebatte hat, ist das, dass die da so weit hinterher sind. Also meine Frage ist halt so ein bisschen, hast du schon das Gefühl, dass wir hier eine Vorbildfunktion haben im Valley vielleicht und die Tech-Firmen da einfach auch Leader sind? Und natürlich auch bei LinkedIn und Microsoft gibt es sicherlich viel zu tun. Vor allen Dingen, wenn ich in die Leadership-Teams gucke, ist sicherlich immer noch eine höhere Männerquote vorhanden. Und auch gerade, wenn man jetzt über Black Lives Matter spricht, schwarze Leadership-Menschen gibt es ja bei uns also sehr, sehr wenig noch. Ne? Aber hast du schon das Gefühl, dass wir hier voraus sind? Oder glaubst du, wir haben eigentlich genauso viel zu tun wie in Deutschland?
Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht in deutschen Unternehmen gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, wie das intern, wie man darüber spricht und wie das angesehen wird. Also ich kann jetzt keinen direkten Vergleich da ziehen. Aber ich denke, im Silicon Valley, wenn ich mir jetzt eine ideale Welt vorstelle und mir dann das Silicon Valley anschaue, ich glaube, da gibt es immer noch einen Gap, den wir füllen müssen. Ja, es wird zwar viel gemacht, es wird auch viel geredet und es gibt auch diese Quoten überall. Aber nachdem die Frau eingestellt wird, wird sie dann auch gleich behandelt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Also wir können unseren Recruitern sagen, ja, ihr müsst so und so viele Frauen einstellen und die machen auch alles Mögliche und nicht nur jetzt, um die Quote zu füllen, sondern sie schauen sich auch wirklich die besten Frauen dann in der Position an und holen die mit in die Firma rein. Aber werden die dann genauso gut behandelt? Werden die genauso schnell promoviert? Das ist dann nochmal so ein zweiter Knackpunkt, der im Silicon Valley noch ein bisschen hochgedreht werden muss, finde ich. Und ich finde, das Problem ist, das fängt ja nicht im Berufsleben an. Das kann nicht im Berufsleben anfangen. Das ist zu spät. Das muss zu Hause bei der Erziehung anfangen. Und das merke ich in Deutschland genauso wie in Amerika.
Ja. Ja. Ja, das ist ein interessantes Thema, ne? Ich meine, das ist ja selbst im Kindergartenalter schon gefühlt so, ne? Dass obwohl man da so sensibilisiert ist auch auf das Thema, dass trotzdem die Jungs kriegen die Autos in die Hand und die Mädchen kriegen die Puppen in die Hand und irgendwie, es ist schon krass, dass es so früh eigentlich anfängt und meine Frau und ich diskutieren da auch immer wieder drüber, wie kann man das halt am besten machen, ne? Und wir kaufen meinem Sohn dann auch Puppen und so und nimmt dann aber trotzdem das Auto und spielt halt lieber damit. Deswegen, das ist schon ja, ich finde das einfach eine faszinierendes Thema und ich versuche mal herauszufinden, was wir hier im Valley vielleicht schon anders machen als in Deutschland, wovon dann halt auch die Deutschen vielleicht lernen können.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da noch irgendeinen Punkt hast.
Also allein
der Punkt
Fakt,
hast.
Dass ihr im Silicon Valley, ich glaube, das wird schon seit 5, 6 Jahren, die großen Firmen im Silicon Valley zumindest, die geben ja jedes Jahr ihre Employee-Zusammensetzung bekannt. Ja, wie viele Frauen, in welchem Team, wie viele Racial Equity im Vergleich zu anderen Teams und alles Mögliche. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass man jetzt einfach mal die Transparenz dahinter hat. Und ich finde, Absolut. Wenn das jeder Firma machen würde, auch nicht nur im Silicon Valley, sondern vielleicht auch in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird, ob das gemacht wird oder nicht, aber wenn man das machen könnte, ich glaube, allein das wird vielen Leuten die Augen öffnen und vielleicht auch zu ein bisschen mehr Gerechtigkeit dann führen.
Ja, und das ist ja wirklich auch so ein Medienthema, ne? Dass man halt dann auch vorausgeht damit und einfach proaktiv kommuniziert und dass dann, ja, dass sowas vielleicht auch dann einfach indirekt beeinflusst, ne? Wenn es halt dann solche Listen gibt und das ist vielleicht auch ein Hiring-Grund oder ein Talent-Grund, dass die guten Talente im Zweifel auch eher bei einer Firma arbeiten wollen, wo halt kein Racial Bias oder Geschlechter Bias halt ist. Und ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die wirklich in Deutschland vielleicht dann einfach auch übernommen werden muss. Ne? Ja. Sag mal, und du bist ja jetzt gerade in Deutschland und nutzt sozusagen die Gelegenheit der Stunde, eben auch viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Wo siehst du dich, oder wie, also du hast ja gerade schon gesagt, du hast nicht so einen richtigen Lebensplan, aber trotzdem, glaubst du schon, dass du mehr Zeit in Zukunft in Deutschland verbringen wirst, oder glaubst du schon, nee, Valley jetzt erstmal, da werde ich schon hauptsächlich sein? Also wie siehst du so ein bisschen da, ich weiß, du hast gerade gesagt, du hast keinen längeren 6-Monaten-Span, aber trotzdem vielleicht so ein bisschen so ein Ausblick, wie geht's bei dir weiter?
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon seit 7 Monaten in Deutschland wegen Covid und ich finde es ganz gut. Wo man sich aber wohlfühlt, hängt für mich, wie gesagt, hauptsächlich von den Menschen ab, mit denen man umgeben ist. Also solange meine Eltern in Deutschland sind, wird das immer ein Zuhause für mich sein. Aber ja, langfristige Planung ist nicht so mein Ding. Würde ich wieder mal gerne nach Deutschland ziehen? Ja, auf jeden Fall würde ich das gerne machen. Wann ich das mache, wie ich das mache, ob ich das überhaupt mache, das weiß ich noch nicht. Aber das Gute ist ja, das ist jetzt echt nur ein Flug, ein 11-Stunden-Flug. Ja, wenn ich im Silicon Valley bin, dann fühle ich mich dort genauso zu Hause. Und wenn ich dann mal Lust habe, nach Deutschland zu kommen, vor Covid ging das natürlich nicht so gut. Da hatte ich immer nur 2 Wochen Urlaub oder so, konnte mal schnell rüber. Und mit Jetlag und so hatte ich dann vielleicht 6-7 Tage. Aber ich denke, nach Covid, jetzt wo die Firmen auch flexibler werden, hoffentlich gibt es eine Zeit, wo ich vielleicht mal 1 oder 2 Monate im Jahr in Deutschland arbeiten kann und dann wieder im Silicon Valley. Aber ich habe jetzt, ehrlich gesagt, zurzeit noch keine Präferenz. Das kommt natürlich auch darauf an, wie sich das Silicon Valley in der Zukunft entwickelt. Wenn es jetzt dort Massenflucht gibt und jeder im Silicon Valley zieht nach Austin oder sonst wohin, dann braucht man auch nicht im Silicon Valley zu sein, weil es geht ja wirklich um die Zusammenarbeit mit den Leuten, die da leben. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie sich der Rest entwickelt und je nachdem werde ich dann meine Strategie auch anpassen.
Ja, das macht Sinn. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich finde das immer total spannend, gerade auch so Leute, die in meinem Podcast schon so lange auch hier sind und so viel schon erlebt haben und da immer so in das Leben zu blicken. Das war echt total klasse. Ja, ich danke dir und ich hoffe, wir sehen uns dann mal bei, wenn du wieder zurück bist.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Silicon Valley oder vielleicht, wenn du mal hier drüben bist.
Ja, danke, mach's gut, ne? Ciao.
Tschüss.
Das war es mit der Folge mit Abhrajitha Jain. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Und diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle 2 Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.